Footballerei. Die Flugstunde.
Mit Stolle
und Kutsche.
Nehmt Platz und schnallt euch an.
Guten Flug.
Hallo und herzlich willkommen. Hoffe, ihr seid angeschnallt, denn wir fliegen wieder los, Stolle. Jetzt müssen wir ja nicht mehr groß erzählen, wer hier wo sitzt. Wir sind wieder da.
Du sitzt bei mir auf dem Schoß. Auch von mir willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugstunde. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Habt hoffentlich Tomatensaft, Bier oder ein Tomatensaft-Bier-Mischgetränk, ein paar Kekse, alles, was ihr so braucht, bei einem guten Flug halt. Und nicht rauchen auf den Toiletten, bitte.
Tomatensaft-Bier-Mischgetränk, das hört sich widerlichst an.
Aber vielleicht sitzt jetzt jemand da draußen und sagt, verdammt, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen?
Dann, also wer das denkt, dann sollte sich professionelle Hilfe suchen.
Ja, also wie gesagt, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir plaudern halt einfach wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen verschiedene Themen. Osterzeit. Ja, denn, was ist man los? Ist man da romantisch? Ist man da
suchend?
Kindisch? Ist man da
suchend?
Logisch.
Ja, klar. Gibt
ja, das von mir.
Ihr sucht Spiel, also über Ostern, andere suchen halt Eier und ihr sucht noch weitere Spieler. Den einen oder anderen.
Suchen und noch nicht bekannt geben sind ja zwei verschiedene Punkte.
Ja. Finden. Ihr findet, ja.
Ja. Die richtigen. Ja, sie finden sich gerade. Genau. Guter Sprung hier in die Runde.
Genau. Aber wir können ja gleich mal einsteigen. Ihr hattet ja heute Training, kommst quasi direkt vom Training, oder?
Ja, sieht man ja. Also.
Noch nass geschwitzt, weil Stolle war heute auch. Stolle musste heute die Drills machen.
Wer jetzt im Podcast hört, die Muckis, die springen links und rechts hier aus dem Bild.
Nee, aber jemand anders war dabei, bei dem das tatsächlich so ist.
Die Vollmaschine, Kasim de Bali war heute zu Besuch. Was sehr, sehr cool war, weil Kasim und unser Head Coach Kendra Allison haben natürlich in der Vergangenheit bei den Sea Devils gehabt und wer damals unser Video gesehen hat, wo wir Kendra vorgestellt haben, da war ja auch Kasim zu sehen und zu hören mit ein paar Aussagen über Kendra. Genau, und diesmal war er einfach mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob er beruflich in München war oder einfach nur, weil hier gerade das Wetter schön ist. Ich weiß es nicht, aber er war zu Gast am Training heute und hat ordentlich Gas gegeben mit den Jungs, mit der D-Line. Da wird die Tage dann natürlich auch noch, das werden wir dann auch nochmal medial haben wir es begleitet, werden wir so ein bisschen ausschlachten, ein paar schöne Sachen sicherlich dabei, Mic-Up-Geschichten und so, also ja, ist cool, wenn so eine Leute zum Training kommen, die einfach elevate, jeder Spieler kriegt was davon ab, jeder Spieler wird einfach besser, wenn so jemand dich coacht und wenn es eben nur einmal ist und es ist halt einfach auch, glaube ich, in so einem langen Trainingsalltag, den du dann einfach über Wochen hier hast, und immer dieselben Gesichter vor dir siehst, ist es, glaube ich, auch eine coole, willkommene Abwechslung, wenn man ein frisches Gesicht da ist und vielleicht mal ein paar andere Eindrücke hast. Und ist, glaube ich, ganz nett.
100 Pro. Aber es ist ja auch bei Kasim, wie ist das eigentlich? Der hat ja hat er Anfang letzte Saison noch gespielt?
Ja. Na, der war letzte Saison schon in Rente und war dann im Fernsehen. So sehr.
Aber offiziell, wann hat er denn, der hat doch nochmal in Deutschland gespielt, auch kurz. In der Inaugural Season, in der ersten ELF-Saison.
Na, der hat die ersten beiden Jahre in Hamburg Gas gegeben, ja, genau.
Und jetzt, aber er war in München mehr oder weniger und ist dann bei euch vorbeigekommen. Also es war jetzt nicht irgendwie groß eingefädelt, sondern es hat sich so ergeben.
Genau, also nicht eingefädelt, aber wenn er dann hier Kendra besucht, dann ist es eine coole Geste von ihm, dass er sagt, ich komme am Training vorbei und ich stehe nicht nur an der Sideline und friere mir abends den Hintern ab, sondern gebe einfach ein bisschen Gas und gebe den Jungs ein bisschen was mit und was zurück und dafür sind wir natürlich sehr, sehr dankbar und hoffentlich war es nicht der einzige Besuch.
Was hat er mit den Jungs für Drills gemacht? Nur Bankdrücken oder?
Ich glaube nicht.
Genau, bis alle halt Vollmaschine sind. Du, ich habe da nicht die ganze Zeit hingeguckt. Ich hatte tatsächlich auch noch einen Call mit meinem Event-Team. Insofern war ich jetzt Zaungast.
Schmeißt er sich dann noch richtig rein? Ist er dann, war er da und hat auch mal ein bisschen ein paar Drills gelaufen, oder?
Es haben alle überlebt. Wurde ihm jetzt irgendwie überliefert? Nein, also natürlich ist es nicht mal. Ich glaube, jemand wie Kasim, der kann nicht nur 50%. Ich glaube, das ist einfach nicht seine Art. Aber gleichzeitig ist er natürlich jetzt eben auch kein Spieler mehr.
Auch wenn man es ihm nicht ansieht.
Nee.
Wie alt ist Kasim jetzt?
Selbst der Bart, den er mitgebracht hat, Remo, da werden selbst wir beide ein bisschen neidisch noch.
Ehrlich, ja? Nicht schlecht, ey. Was kann der Mann nicht?
Zumindest wachsen ihm keine Haare mehr auf dem Kopf. Vielleicht tröstet mich.
Wie alt ist ein Kasim jetzt?
Boah, das fragst du mich. Mitte 30, würde ich denken. Anfang 30, Mitte 30. So ein junger Spund wie du.
Ja, naja, ja. Ja. Ähnlich fit.
Ja.
Wir haben viel gemeinsam.
Ja. Ein Oberarm von ihm sind zwei Oberschenkel von dir.
Ja, ungefähr. Oh Mann, ey. Naja, aber es ist, nee, kann ich mir schon vorstellen, auch für die Line, dass es irgendwie cool ist und geil finde, dann auch hier mal, wenn er aus dem Nähkästchen plaudert und dann doch ein, zwei Tricks mitgibt.
Ja, das ist schon cool. Und wie gesagt, muss nicht das letzte Mal gewesen sein und ich glaube, sowas kommt immer gut bei den Jungs an.
Was gibt es sonst bei euch? Was steht gerade an? Also ihr seid noch in den Trainings, in den OTAs?
Genau, die OTAs laufen noch, gehen nur noch ein paar Wochen weiter. Jetzt so die Osterzeit ist natürlich vielleicht dann auch wieder ein bisschen ruhiger mal für ein paar Tage. Ist auch okay. Ansonsten, du, gibt's 1000 Baustellen. Also ich saß jetzt gerade diese Woche am Sicherheitskonzept, zumindest für das Spiel in Unterhaching, das mal abgedatet und drüber geschaut über die Punkte, die mir zugetragen wurden. Gleichzeitig brauchen wir für Nürnberg natürlich auch wieder eins. Das gilt dann jetzt mal als Vorlage, aber das wird natürlich nicht 1:1 das Gleiche gehen. Das ist dann mal einfach so, weil anderes Stadion, andere Gegebenheiten. Das frisst viel Zeit. Generell ist es jetzt so die Zeit der ganzen Lizenzierungsunterlagen. Also viel Spaß.
Das hört sich schon wahnsinnig spannend an. Es hört sich an wie für mich Steuererklärung.
Naja, ganz so schlimm ist nicht, aber es geht natürlich so ein bisschen in die Richtung teilweise, ja. Ist halt viel. Viele Bereiche von geht um Spieler und Coaches, geht um generelle mögliche Regeländerungen, geht um was weiß ich, Marketing, Sponsoring, was für Flächen gerade in der Liga, was für Flächen gehören dir, was teilt man sich in welchem Maße, was weiß ich, es sind 1000 Punkte, die dir dann halt, die generell sich jetzt nicht von Saison zu Saison komplett verändern, aber logischerweise gibt es jedes Jahr ein Update und da kannst du schon die eine oder andere Geschichte dann einfach leicht verändern und deswegen muss man sich einmal alles gut durchlesen und viel unterschreiben und auch fürs Stadion, die ganzen Unterlagen, die du da eingeben musst und einreichen musst bei der Liga, ist auch viel Aufwand, was man da ist, eben Sicherheitskonzept, Verträge, Versicherungen, fair, alles, was mit fair anfängt. Das ist viel Arbeit und sonst hast du halt die üblichen Baustellen. Ne? Merchandise ist immer ein Thema. Teamwear, das neue Trikot. Ich glaube, da können die Fans gespannt drauf sein.
Wie ist das eigentlich?
Oh, guck mal, wie Remo direkt reagiert. Halt,
stopp. Wie ist das eigentlich bei Trikots? Ich weiß auch gar nicht genau, wie es in der NFL funktioniert. Ich weiß, wie es bei Fußballvereinen funktioniert. Aber in der ERF gibt es einen Vertrag von der Liga quasi. Also in der NFL ist ja offensichtlich auch, gibt einen Ausrüster für alle Trikots.
Okay.
Das ist bei euch auch so.
Genau, das zentralisiert.
Und die Einnahmen der Trikotverkäufe laufen über die Liga oder ist das bei den Vereinen?
Naja, das ist ja dann wieder die Frage. Also werden sie über den Liga-Shop verkauft oder kaufst du selber bei der Liga ein, ne, und verkaufst du dann über deinen Shop? In jedem Fall verdienst du Geld.
Aber ist das, werdet ihr quasi bedient aus einem Topf, wo gesagt wird, ey, so und so viel Merch wurde verkauft oder so und so viel Merch wurde von den Munich Ravens verkauft und davon kriegt ihr einen größeren
Anteil? Nee, es gibt dann einfach einen Topf, wo alle möglichen Punkte reinkommen. Thema Revenue Share, also sowohl Fernsehen als auch Sponsoring, als auch Merchandise, und das wird dann gerecht aufgeteilt. Aber jetzt bei den Trikots generell ist es eben ein Partner, der es herstellt, in dem Fall ist es K-Pro, auch in diesem Jahr wieder. Und dann gibt's, der Ablauf war anders als im letzten Jahr, oder kurz gesagt deutlich besser als im letzten Jahr, weil letztes Jahr der Vertrag auch relativ spät kam. Das heißt, schon relativ früh hieß es, okay, das sind die ersten Designvorschläge, bitte Feedback. Dann gehst du noch eine zweite Runde, manchmal hat vielleicht auch noch eine dritte Runde, keine Ahnung. Und dann geht's schon in die Production sozusagen. Also die Trikots sind alle gerade in Produktion und wird auch nicht mehr lange dauern, bis sie dann vorgestellt werden. In diesem Jahr tatsächlich dann mal von der Liga werden die nur vorgestellt. Und also auf dem Papier sah das schon mal sehr nice aus.
Ja, das ist doch geil. Und aber es ist dann trotzdem so, wenn jetzt beispielsweise, doof gesagt, ihr würdet dreimal so viel Trikots verkaufen wie die Sea Devils, dann bringt euch das aber nicht viel, weil am Schluss die ganzen Einnahmen gerecht aufgeteilt werden.
Was im Shop passiert, genau, wird gerecht geteilt. Also ein Liga-Shop.
Ja gut, das ist ein großer Unterschied zum Fußball. Wo ja auch jeder Verein seinen eigenen Ausrüster sich sorgen kann und dann.
Genau, aber das ist ja eh nochmal, ich meine Gott, da gibt's, wenn ich mich erinnere an meine Zeiten, also da gibt's ja Teams, wo jetzt schon das Trikot für 2028 eigentlich schon feststeht. Also das ist ja schon krass, wie weit die dann teilweise voraus sind. Ja.
Und wie ist es mit Werbeflächen auf dem Trikot? Was gibt's da, Sachen, die ihr selbst noch vermarkten könnt?
Ja, genau, es gibt ein paar Sachen, Trikot und Helm, die der Liga gehören. Dann gibt ein paar Sachen, die uns gehören. Dann hast du auch wieder eine klare Vorgabe, was die Größen angeht, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, bei wem du das quasi anmelden musst und so weiter und so fort. Also kannst du nicht einfach sagen, gut, die Liga hat gesagt, das ist unsere Fläche, jetzt ballern wir da einfach irgendwas drauf. Das muss halt auch immer in Kommunikation gehen. Weil es natürlich auch, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, die sogenannten Common Managed Areas, also dass die Liga halt auch Partner hat, die dann eben entweder für alle gelten oder teilweise dann doch nur für die Liga gelten. Was bedeutet das dann für uns? Also ein blödes Beispiel, keine Ahnung, wenn die Liga jetzt einen Bierpartner hätte für alle, ja, dann könnten wir nicht einfach noch einen Bierpartner haben und den am besten auch noch aufs Trikot packen. So ist es nicht. Es geht nicht um Bier, aber es gibt natürlich Bereiche, in denen es so ist.
Ja, also Chips beispielsweise wäre schwer jetzt.
Ja, das ist so.
Kann man ja mal sagen, wie es ist.
Na, Baustellen gibt es immer genügend. Also geht es auch langsam in die Phase, wo es nicht nur Online-Werbung gibt für die Spiele, sondern wir haben eben auch so ein bisschen in der Stadt zu sehen, sei es in München oder auch in Nürnberg, so ein bisschen sichtbarer zu sein, weil ja, die Saison nähert sich und ist ja ein bisschen was los diesen Sommer.
Klassisch out of home.
Unter anderem, ja. Das ist zwar nicht meine Welt mehr so, ne? Ich bin ja eher, obwohl ich ein alter Mensch bin, im Gegensatz zu dir, bin ich ja doch recht digital, aber manche Dinge funktionieren halt dann doch auch übers Klassische.
Voll. Und wie ist das eigentlich jetzt wiederum? Ich meine, Einnahmen, okay, werden geteilt. Okay. So Ausgaben wie Out-of-Home-Kampagnen beispielsweise ist ja auch immer gleichzeitig Werbung für die Liga. Liegt aber dann wahrscheinlich trotzdem bei den Vereinen, weil ihr direkt profitiert von Mehreinnahmen durch Ticketverkäufe im Zweifelsfall?
Ja, also sowas läuft nicht. Das ist schön. Das ist ein guter Vorschlag, den bringe ich mal ein. Kommt bestimmt gut an. Na, also das sind unsere eigenen Kosten. Da sitzen wir drauf. Aber wie gesagt, da haben wir letztes Jahr verdammt wenig gemacht, aber nicht, weil wir nicht wollten, sondern weil wir natürlich im ersten Jahr wahnsinnig hohen Ausgaben einfach an generellen Dingen hatten, die du halt von Schreibtisch im Office, übertrieben gesagt, bis hin zu komplette Teamwear und Equipment und was weiß ich nicht alles. Und da sind natürlich Sachen, die du jetzt im zweiten Jahr nicht so extrem hast. Und da war eh von Anfang an klar, im zweiten Jahr wollen wir mehr in die Werbung stecken. Und mit der Europameisterschaft und Olympia ist es auch, muss es einfach auch tun.
Wie läuft das eigentlich ab? Also auch beispielsweise so ein Konzept, Marketingkonzept. Wir wollen dann und dann out of form so und so lange werben in Nürnberg, in Unterhaching, in München. Wir spielen auf digitalen Kanälen. Wir möchten Anzeigen schalten digital bei Münchner Merkur. Schieß mich tot, keine Ahnung. Muss sowas auch alles geklärt sein mit der Liga oder reicht es, wenn ihr die Designs, die werdet ihr einmal absegnen müssen, sicherlich. Da wird es ja auch irgendwelche Richtlinien geben, wie eine Anzeige aussehen darf.
Nee, sowas musst du nicht. Also, ich glaube, bestimmte Sachen erklären sich, verstehen sich von selbst, was so ein Plakat angeht, oder sowas. Nein, also das, da machst du dir deinen Plan, den haben wir teilweise schon recht früh gemacht. Also mit recht früh meine ich Dezember für die ersten Sachen. Ich glaube, die ersten Sachen schon November eingebucht, weil natürlich dann auch noch, sag ich jetzt mal, Preisvorteile hast gegenüber, wenn du im Mai für Juni was buchen möchtest. Insofern haben wir da verschiedene Flächen in der Stadt. Werden dann auch kurz vor Saisonstart noch so eine fette Megafläche am Stachus haben. Ich glaube, das ist 25 Meter breit. Das ist dann wirklich auch mal Sichtbarkeit. Ganz, ganz klassisch. Aber wie gesagt, es ist halt die Eurozeit und da musst du halt irgendwie den Leuten, du musstest ihnen eigentlich ins Gesicht schlagen, dass da noch was anderes ist. Übertrieben gesagt, bin jetzt gerade noch im Abstimmen mit Großflächen, mit Fahrgast TV, hatten wir letztes Jahr auch. Wir haben mit Radio Gong und Radio Kult 089 einen coolen Partner, wo wir im Radio wahnsinnig groß sind, weil es immer noch krass ist, wie viele Menschen in Deutschland jeden Tag Radio hören. Also ob bewusst oder unbewusst.
Ich glaube zu 90% Autofahrer.
Ja, es ist das sicherlich, ja, aber irgendwie 75% der Menschen, glaube ich, sind immer noch täglich Radio. Und das ist halt schon eine Menge Menschen, die du dann erreichst. Hast schon angesprochen, Merkur, TZ sind Medienpartner von uns, also da passiert auch viel. Auch in Nürnberg sind wir so in den letzten Zügen mit einem Radiopartner, weil das natürlich dann, unser Radiopartner hier vor Ort sendet dann natürlich nicht mehr in Nürnberg. Insofern muss man auch quasi nochmal in die neue Spur gehen. Sind aber auch echt ein cooles Gespräch und wird auch was Gutes entstehen, was dann eben auch nach den Ferien dann so langsam losgeht in die Geschichte. Also ja, machen wir echt viel online, sind wir schon fleißig am Werben und wird dann auch von Monat zu Monat mehr. Ich glaube, im Herbst mit einem Kollegen zusammen von einer großen deutschen Zeitung mit 4 Buchstaben, der halt auch meinte, hey, uns wird nochmal eine Seite weggenommen für alles, was generell in den Bereich bunt fällt, also Kultur und bunt fällt. Und da gehört der Sport schlussendlich aber auch dazu. Und nochmal eine Seite weniger, da kommt die Europameisterschaft. Also in den klassischen Medien stattzufinden in diesem Sommer ist brutal schwer. Also da musst du schon sehr geile Stories haben und selbst wenn du die hast, das wird nicht wöchentlich passieren. Da bist du vielleicht einmal im Monat drin, wenn du Glück hast, alle 2 Wochen. Deswegen muss man da eben selbst kreativ sein diese Sommer.
Und habt ihr ein flexibles Marketingbudget? Also interessiert mich jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, ob es irgendwen da draußen interessiert, vielleicht auch ein bisschen zu tief rein, aber habt ihr ein flexibles Marketingbudget oder plant ihr vor der Saison, ihr müsst ja einen Fahrplan haben, so und so viel Geld haben wir zur Verfügung, werden wir zur Verfügung haben, irgendwie und der Teil ist für Marketing und dann ist das fest oder?
Jein, also es ist schon fest, also wir haben schon Zahlen festgelegt und sagen, okay, das wollen wir dieses Jahr für Werbung ausgeben, das ist für irgendwelche Aktionen und PR und tralala und das ist Event, wenn wir erstmal nur die Bereiche nehmen, aber so erstmal innerhalb dieser Felder will ich dann schon so, dass ich mich frei bewege und sage, okay, jetzt kostet mich das vielleicht hier das 3.000 mehr, als ich angeschlagen habe, muss ich woanders wieder rausziehen, aber das ist es einfach wert. Ja, also, oder dass es halt aus nicht im Marketingtopf, sondern eben aus dem Eventtopf dann mal ein Euro rausgeht, ja, oder so. Also das, wir haben da schon Zahlen und sind da jetzt auch nicht ganz auf den Euro fixiert, aber natürlich schon schauen, dass wir die Zahlen, die wir uns da vorgenommen haben, einigermaßen gut einhalten. Geht nicht anders. So locker sitzt der Euro dann doch nicht.
Aber kannst du mal sagen, den Zuhörern ungefähr, in welcher Größenordnung sich so ein Werbeetat quasi von den Munich Ravens bewegt? Weil das ist ja, ich weiß nicht, ob Leute eine Vorstellung haben, wie teuer so Anzeigen sind, beziehungsweise Out-of-Home. Das ist...
Ja, die sind natürlich dann nochmal von Stadt zu Stadt anders und irgendwer sagt mir, München ist teurer als andere Städte. Also im letzten Jahr, mal so als Zahl reingeworfen, hatten wir tatsächlich für das ganze Thema Werbung, also sowohl Social und Online als auch Out-of-Home, haben wir, ich glaube, wir hatten am Ende, wie viel habe ich ausgegeben? 27, 28k?
Nee, das ist nichts. Wollte ich gerade sagen, also das ist ja...
Gar nichts, ja. Also da haben wir, sag ich jetzt mal, viele Schweinepreise verhandeln können und eben generell aber eigentlich alles, was out of home war, fast nur aufs erste Spiel den Fokus gelegt. Diesen ersten Aufschlag, dass der sitzt, ne, und dann war das Budget schon fast aufgebraucht, würde ich mal sagen. Radio haben wir noch ein bisschen was immer mitgeschleppt, aber insgesamt war es echt wenig. In diesem Jahr sind wir da deutlich höher, um einfach, ja, wirklich wesentlich präsenter zu sein. Aber so ein Beispiel, ja, mein Gott, muss ich überlegen. Ja, also, sage ich jetzt mal, mit einer Großfläche in der City in München bist du, je nachdem, wo du bist, zwischen 500 und 2000 Euro, sag ich mal, für einen Monat, für eine Großfläche. Ja, also für ein so ein, was ist das, 3x2 Meter Plakat. Das, ja, wenn man jetzt überlegt, okay, du möchtest gern 50 davon haben. Ja, das...
Ja, eben, also so ein Monat mal über Stadt verteilt ein paar Litfaßsäulen bespielen, ist halt echt nicht günstig auch.
Ist Wahnsinn. Es ist sehr, sehr, sehr viel Geld, was man da rausballert. Insofern, ich bin, wie gesagt, generell auch eher der digitale Freund, weil man da natürlich auch wirklich sehr genau sehen kann, hat das was gebracht? Ja, wie viele Leute sind wirklich darauf angesprungen? Kann man noch justieren an bestimmten Sachen? Das ist halt mit dem Plakat, das hängt. Und klar kriegst du auch irgendeine Zahl, wie viele Leute das angeblich erreicht, aber nicht jeder, der im Auto dran vorbeifährt, guckt auch wirklich hin und kann dann so noch was anfangen. Ja, also das ist halt, da ist digital schon tausendmal geiler, aber es ist am Ende doch so, dass auch letztes Jahr hatten wir das, dass Fans uns angesprochen haben, ich habe euch gar nicht in der Stadt gesehen. Ja, es ist schon doch immer noch wichtig.
Und es ist auch fairerweise digital, ja, ist alles trackbar und vor allem auch die Performance natürlich. Also kannst ja am Schluss auch genau sehen, über die Anzeige habe ich so und so viel Ticket verkauft, wenn du es drauf anlegst. Aber du erreichst natürlich für einen Euro im Zweifelsfall tatsächlich jetzt nur erreichen. Egal, ob das richtig wahrgenommen wird oder ob die Leute dann sagen, oh, oder die richtige Zielgruppe erreicht, das kannst du natürlich nie sicherstellen. Aber Out-of-Home-Kampagnen auf den Euro gesehen, da erreichst du natürlich immer mehr Leute.
Auf dem Papier schon, genau.
Aber gut, das war ein bisschen rumgenördet, was das jetzt Werbung angeht.
Sind wir mal genördet, abgenördet. Aber ich glaube, das ist ja auch Teil der Sendung, dass wir mal irgendwelche Themen etwas intensiver besprechen.
Yes. Jetzt habe ich noch ein Thema, was mich einfach interessiert, weil es jetzt in letzter Zeit natürlich auch, sind wir wieder digital, Social Media, gespielt wurde. Zwei NFL-Spieler waren jetzt unterwegs in Europa, in Wien und in Frankfurt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Tyreek Hill, ich weiß gar nicht, warum der überhaupt noch empfangen wird, ehrlicherweise, von Leuten gerade, war in Frankfurt. Und wer es nicht mitgekriegt hat, Justin Fields war in Wien. Erste Frage natürlich, was hältst du davon? Zweite Frage, warum nicht in München?
Also, tatsächlich waren die noch in einigen anderen Locations. Ich glaube, Tyreek war auch noch in Mailand und Paris. Und ich glaube, Justin Fields und ich glaube, der war auch mit Christian Wilkins zusammen, war in, auf jeden Fall noch in Mailand, in Mailand und Tyreek war in Madrid, so. Und er war auch in München, tatsächlich. Justin Fields und Dominic Wilkins, ja. Ich weiß nicht, ob es noch woanders war, das weiß ich jetzt nicht. Generell bin ich immer ein Fan davon, wenn man die Chance bekommt, dass NFL-Spieler, ich meine, wir haben Joe Thomas, ja, also, ne, wenn die hier rüberkommen, ist immer erstmal generell ein Plus, ja, weil es gibt halt, wie du schon sagst, auf Social Media geht es völlig ab, vor allem das Thema Tyreek Hill, wurde groß gespielt von den Teams und aber auch von der Liga und es bringt natürlich Reichweite so, und Aufmerksamkeit. Für mich ist es aber doch auch irgendwo so, dass man auch mal ein bisschen genauer hingucken muss, ob das alles passt und Hand und Fuß hat. Also wir wurden tatsächlich angesprochen. Sind ja zwei verschiedene Geschichten gewesen. Und wir wurden angesprochen, sagst einer der Jungs oder zwei der Jungs waren in München. Aber für mich hat das einfach nicht gepasst. Ja, weil für mich geht es dann auch so ein bisschen darum, dass ich sage, okay, was wird transportiert? Wer macht das? Wie wird das gemacht? Was ist meine Rolle dabei? Und da muss ich dann halt auch sagen, okay, also wenn meine Rolle ist, dass ich den Trainingsplatz zur Verfügung stelle und mein Logo da irgendwo raufpacken darf, dann ist das nicht meine Welt. Also dann bin halt auch in dem Thema Marke Brand zu Hause, da sage ich, ich möchte einfach wissen, was passiert. Ich möchte mitentscheiden können, was passiert da vor Ort, wie wird mit den Leuten umgegangen, was für Preise hat der ganze Spaß? Weil das ist am Ende. Weißt du, wenn dann, und da wurden halt bei beiden Camps teilweise Preise aufgerufen, da schlagert so mit den Ohren. Ja, da haben Leute 300, teilweise glaube ich, gab es Tickets für 700 Euro, um irgendwelche Foto-Sessions zu bekommen. Ich sage, das ist ja nicht mehr normal, das haben die Jungs auch finanziell nicht. Ich bin mir auch sicher, die Jungs wissen davon gar nichts. Ich glaube, die haben mit der Organa nichts zu tun. Aber da tue ich mich halt schwer. Da tue ich mich einfach schwer und sage, okay, dafür möchte ich mit meiner Brand einfach nicht stehen. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass unser Sport oder unsere Liga ist auch noch recht jung und generell glaube ich, dass es in Deutschland, Europa immer noch sehr viele Sportteams gibt, auch Profisportteams, die sich nie wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, mit sich und wofür stehen wir. Was sind unsere Werte? Ja, was für Fans wollen wir? Wie wollen wir mit Fans, Sponsoren etc. auftreten? Was für Spieler? Wie soll die sein? Das ist so meine Erfahrung tatsächlich auch, dass sich viele damit nie so wirklich beschäftigt haben. Und deswegen war das für mich tatsächlich damals bei diesem, als wir angesprochen wurden, war ganz schnell klar, dass ich gesagt habe, nee, wenn ich da nicht den Hut auf habe, mache ich das nicht. Weil am Ende, was passiert, wenn einer sich beschwert? Weil irgendwie die Orga nicht gut war, weil die Preise zu teuer waren, der rennt ja erstmal zu mir. Der rennt nicht zu Justin Fields. Ja, und das, selbst wenn es so 10 Leute sind, das sind 10 Leute, die nicht mehr zu dir kommen. Ja, und das, da tue ich mich schwer mit. Wie du auch schon angesprochen hast, mit Tyreek Hill ist auch immer wieder so eine Frage, ne? Wenn es so einen Charakter und Dinge, die in so den USA, sage ich jetzt mal, verfolgen geht, fragst du dich halt auch, ist das wirklich das Image, was du für dein Team haben möchtest? Und deswegen, ich finde es cool, wenn sie es machen. Ich würde mir wünschen, dass die Spieler mehr einfach auch wissen, was da passiert und was dafür, weil so eine Leute müssen nicht so viel Geld nehmen. Ja, das haben die nicht nötig. Ja, mir ist klar, da ist ein Apparat dahinter. Die haben dann teilweise so 2-3 Stunden Training. Dann hast du erstmal eine halbe Stunde Warm-up mit irgendjemand anders, sondern nicht mit den Superstars. Dann kommt der irgendwann raus für anderthalb, vielleicht 2 Stunden. Ist halt alles auch eine Arbeit dahinter, das verstehe ich alles, aber manche Preisstrukturen kann ich nicht nachvollziehen. Erstmal als kleines Gegenbeispiel. Ja, wir haben ja jetzt auch ein Joe Thomas Camp über die Barca, über unseren Verein organisiert. Da kostet halt das Ticket 60 Euro. So, und ich kann dir sagen, dass die Camps, die da jetzt unterwegs waren, mindestens doppelt so teuer waren. Ja, und das ist ja dann auch immer wieder, Football ist ein verdammt teurer Sport. Ja, kenne ich auch noch früher vom Eishockey, ist auch ein verdammt teurer Sport und das kann sich nicht jeder leisten. Warum muss man dann also Tickets, teilweise absurde Tickets verlangen, nur für ein Foto? Warum? Also es ist doch für die Kids, es ist doch eh schon das Größte. Mein Gott, so ein Foto tut dir doch nicht weh. Also wirklich, dafür noch Geld zu verlangen, bin ich nicht so ein Fan von. Also wie gesagt, ich finde es cool, dass sie hier sind. Ich hoffe, da kommen mehr so eine Camps. Gleichzeitig wünsche ich mir aber, dass da auch, keine Ahnung, wie viel Einfluss die NFL darauf nehmen kann, dass so eine Geschichten einfach sauberer organisiert werden und dann eben auch ein bisschen eben nicht nur geguckt wird, dass es ein geiler Social Media Post ist, weil ja, natürlich ist es auch cool, keine Frage. Und wenn du dann noch Glück hast, dass ESPN das Ding noch übernimmt, logisch ist es für dich cool und du kriegst wahrscheinlich 2.500 neue Follower auf Social Media. Aber am Ende ist nur die Frage, ist das das, wofür du wirklich stehst?
Ja, eigentlich müsste die NFL sowas ja selbst versuchen zu organisieren irgendwo. Also es hilft ja auch der NFL in Deutschland einfach immer wieder Spieler hierher zu bringen. So.
Da kenne ich mich aber auch tatsächlich zu wenig aus. Ich bin selber auch immer so ein bisschen überrascht gewesen, dass die Spieler, wenn man die Videos sieht, ja trotzdem sehr aktiv bei diesen Camps waren. Ja, weil ich kann mich noch erinnern, als Dirk Nowitzki seinerzeit, die Älteren unter euch werden sich erinnern, wer das ist, seine Camps hier in Deutschland gemacht hat, war er immer nur Zaungast. Er durfte gar nicht mitmachen, weil es ein versicherungstechnisches Problem war. Nicht, weil er nicht wollte, sondern weil keiner bereit war, von den Hauptsponsoren diese Summen zu zahlen, die dann die Dallas Mavericks verlangen, wenn ihm irgendwas passiert. Und dann bin ich überrascht, dass ich dann trotzdem sehe, wie ein Tyreek Hill halt hier 50 Yards sprintet, ne, bei so einem Camp. Keine Ahnung, was passieren würde, wenn der Hemi pullt. Was ist dann? Also, das ist, deswegen bin ich deiner Meinung. Ich fände es cool, wenn die NFL sich da mehr einbringen würde, aber ich weiß gar nicht, wie sehr sie das kann, darf, will, wie das mit den Teams ist, bei denen die Spieler unter Vertrag stehen. Das ist tatsächlich dann nicht mehr meine Welt. Aber nochmal, ich hoffe, da kommen mehr so eine Geschichten rüber. Ich glaube, das war ein gutes Zeichen und da wird sicherlich noch mehr organisiert. Ich weiß auch zum Beispiel, in Nürnberg gab es neulich auch ein Camp. Will Shields und Co. waren da. Ist dann natürlich nicht ganz so aufgefallen, wie dann eben der Cheetah kommt, klar. Also da gibt es schon genug Sachen, aber es muss halt in meinen Augen es muss vorne ein bisschen sauber durchgezogen werden.
Aber macht, theoretisch, also auch nach meinem Verständnis, müssen es dann die Teams machen, die sich die Marketingrechte in den Ländern sichern. Also jetzt wurden wieder 5 neue Lizenzen vergeben für den deutschsprachigen Raum. So, wenn ich die Detroit Lions wäre, würde ich Amon-Ra mal runterschicken für ein Camp in kompletter Lions-Gear und sagen, ey.
Also so eine Sachen gibt es ja auch. Also die Carolina Panthers hatten ja auch letztes Jahr quer durch Deutschland so ein Flag-Football- und Cheer-Event, wo sie eben an Schulen gegangen sind, beziehungsweise Sporthallen und dann wirklich so, wow, ich glaube, das waren wirklich so 4-5 Stunden, die Kids dann da wirklich trainiert wurden. Und dann tatsächlich am Ende, ne, noch ein Flag-Football-Spiel auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben die Cheerleader, die dann trainiert haben, mit den Kids eben noch was performt gemeinsam. Das fand ich sehr, sehr cool, weil das wirklich nah dran ist. Luke Kuechly war mit am Start, super netter Kerl. Und es war wirklich nah dran, wirklich lange. Und ich glaube sogar, das war for free. Also, weil so würde ich es mir eigentlich vorstellen. Ja? Wir reden da über Teams, über Leute, die täglich, keine Ahnung, wie viel Kohle verdienen mit ihrer Franchise. Und um die Leute hier wirklich zu begeistern, den ersten Schritt zu machen, sage ich jetzt mal. Also, wenn du für so ein Camp so viel Geld verlangst, ist natürlich klar, das wird auch voll. Und für die Kids, die mitmachen, ist das auch eine geile Experience, mit Sicherheit. Aber das kann sich halt nicht jeder leisten. Und sage ich jetzt mal, die Grassroots-Geschichte erreichst du damit natürlich.
Du hast auch schon angesprochen, die DNA, es muss zum Verein passen. Gibt es eigentlich, hat man den Luxus schon als junge Franchise, wie es die Ravens ja sind, zu sagen, wir suchen einen bestimmten Typ Spieler auch? Also jetzt zum Beispiel beim Draft hört man ja immer wieder, man guckt, liest sich was durch zum NFL-Draft und dann heißt es, ja, der passt zu den Steelers, der hat die Steelers-DNA oder der ist ein Packer. So. wenn man von einem Quarterback hört, der ist ein Bär, dann ist wahrscheinlich erstmal nicht so ein richtig gutes Zeichen. Aber ja, habt ihr sowas schon für die Ravens? Also lässt sich sowas schon entwickeln in so einer kurzen Zeit, dass man sagt, es gibt eine Ravens-DNA?
Nee, ich glaube so in die Richtung, wie wenn wir davon reden, das ist so ein typical Steelers-Player, sage ich jetzt mal. Ja, dann weiß jeder, macht bei jedem gleich so harte Arbeiter, ne, every down, einfach wahrscheinlich ein Defender. Das sind so, ne, da kommen gleich so 2-3 Sachen in den Kopf. Ich glaube, so weit sind wir noch lange nicht. Aber das kann sich entwickeln. Ja? Also ich glaube zum Beispiel, dass wir dieses Jahr gerade O-Line und D-Line ja, also ich erwarte von beiden Units, dass sie krass am Start sind in jedem Spiel. Und das, ja, das steht ja auch für was. Das steht ja auch wieder für harte Arbeit, für Grinding, ja, für, das ist jetzt, sage ich jetzt mal, nicht die sexy Work. Das sind nicht unbedingt immer die sexy Jobs. Vielleicht ist das in die Richtung, in die wir uns entwickeln. Aber das möchte ich jetzt gar nicht so, also ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Aber was sicherlich schon Punkte sind, wo wir auch hingucken, dass die Leute einfach auch vom Typus, vom Charakter her zu uns passen. Klar, bei 65 Leuten, du willst auch nicht, dass alle identisch sind. Das bringt ja auch nichts. Ja, und dann wirst du Leute haben, die sind immer lustig und locker drauf. Dann hast du andere, die, da denkst du immer, das Glas halb leer. Also jeder ist anders, aber wichtig ist, dass sie eben innerhalb dessen, wofür wir wollen, wofür wir stehen wollen, dass sie sich innerhalb dieses Konstrukt bewegen. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Da haben wir eben auch, finde ich, mit Kendrill, Sean, gute Leute da, die da auch gut drauf achten und wo wir halt auch klar definiert haben, eben, was wir da eben alles haben wollen jetzt in Zukunft. Und wenn es dann noch mal einen gibt, der aus welchem Grund auch immer nicht reinpasst oder, sage ich jetzt mal, aus der Reihe tanzt, oder ja, dann muss man halt vielleicht dann doch notfalls mal die Reißleine ziehen, aber davon sind wir weit entfernt.
Und wird es geben bei euch Mediaschulung für die Spieler, dass es irgendwann dann auch nur noch heißt, wenn irgendwer interviewt wird, looking forward to the next one?
So schlimm wird's nicht. Nein, aber in dem Sinne eine Mediaschulung werden wir nicht haben. Ich glaube, das kriegen wir zeitlich einfach noch nicht unter, wenngleich ich jetzt gar nicht dagegen wäre. Ich komme nur aus dem Bereich. Aber ich glaube, das macht es ja auch ein bisschen sympathisch, dass die Jungs immer noch auf freie Schnauze reden können. Ja, wenn ich mir den Fußball angucke, wo dir eigentlich mittlerweile schon vor dem Training gesagt wird, das ist der eine Spieler, den ihr alle heute interviewen dürft. Und die Interviews müssen aber alle nochmal auf dem Schreibtisch hier landen. Das hat ja nichts mehr mit Interviewkultur zu tun. Ja, das ist ja, dann hat jeder dieselben 3-0-15 Antworten. Also das ist ja schon sympathisch. Gibt schon so ein paar Punkte, wo wir darauf achten. Also ich hätte schon gerne immer noch, dass jedes Interview einmal bei mir auf dem Tisch landet. Ich glaube aber, dass ich noch nie ein Interview abgewatscht habe oder ich weiß nicht, was geändert habe. Ich habe es schon ganz gern, wenn Interviews direkt über den Spieler angefragt werden, kommt ja durchaus mal vor, dass ich eine Info darüber bekomme. Geht mir gar nicht darum, dass ich wissen will, was Thema des Interviews ist. Aber du kannst auch mal haben, dass ein Spieler ankommt und sagt, scheiße, bin ich happy damit, was ich da gesagt habe. Ja, dann komm aber lieber zu mir und sag's mir, dann können wir das klären. Alles schon erlebt, alles schon passiert. Beziehungsweise willst du auch nicht morgens die Zeit in der Auflage sagen, what the fuck, was war das denn? Deswegen zumindest vorher wissen, ich habe ein Interview gegeben, geht's gerade um die aktuelle Situation, okay, dann passt du auch morgens auf und bist nicht nervös, was da vielleicht drin steht. Nee, also eine Schulung nicht, aber es gibt schon, was wir letztes Jahr auch schon mitgegeben haben, was wir dieses Jahr aber auch nochmal vertiefen werden, aus verschiedenen Gründen, ist einfach eben generell auch da wieder, wer sind wir, wofür stehen wir, was uns wichtig. Gab auch letztes Jahr eine Medienschulung im Sinne von, das ist okay, das wollen wir von euch sehen, davon lasst bitte die Finger, so ungefähr, ne? Von, keine Ahnung, Sachen, die einfach draußen nichts zu tun haben, bis hin zu keine Schiedsrichterentscheidung im Internet debattieren mit Fans oder tausend verschiedene Dinge, die da Thema sein können. Wo wir aber tatsächlich gemerkt haben, also ich nun echt lange in diesem Bereich unterwegs ist, war zwischenzeitlich mal so ein bisschen nicht frustriert, aber so ein bisschen musselig, was da teilweise, wie das teilweise zuging. Mir ist dann aber einfach aufgefallen mit der Zeit, dass eben 80-90% der Spieler noch nie in so einem Umfeld unterwegs waren. Ja, also noch nie in deinem Vereinsleben hast du nicht wie in einem Profiverein ein Medienteam, ja, wo die Dinge so und so geliebt werden, wo es das und das gibt. Und also allein dieses Verständnis dafür, dass bestimmte Dinge eben von dir jetzt verlangt werden. Ja, da wird erwartet, dass du, keine Ahnung, so einen Fragebogen ausfüllst, mit dem dann das Medienteam durch die Saison vielleicht arbeiten kann, weil irgendwas Spannendes drinsteht. Keine Ahnung, du weißt, naja, Weitsprung, weiß ich nicht, Hochsprung, Weltmeister, ja, so können wir eine Geschichte draus machen. So jetzt mal übertrieben gesagt. Ja, also, und da wurde mir dann klar, okay, die Jungs haben das teilweise gar nicht in ihrer DNA, wie es eben Profisportler haben, die sagen, okay, das wird mir jetzt vorgesetzt, ich soll das machen, dann mache ich das.
So, also dann, du kennst gar nicht anders. Und dann wurde jetzt nicht automatisch verstanden, dass das schon verlangt wird. Also da werden wir in diesem Jahr schon ein bisschen mehr drauf eingehen. Auf der anderen Seite haben die Jungs das schon mit der Zeit oft mehr kapiert, dass das eben dazugehört. Genauso wie die Performance am Spieltag. Kann nochmal ein Interview kommen oder ein, was weiß ich, Request, wo wir sagen, hey, wir brauchen mal 10 Spieler hierfür. Und dass das eben schon dann auch wichtig ist, dass die Jungs drauf reagieren und nicht 5 Tage keiner drauf reagiert. Das läuft deutlich besser, deutlich, deutlich besser, um nicht zu sagen, sehr, sehr gut bis jetzt. Aber das sind so Sachen, die wir denen natürlich auf jeden Fall noch mitgeben. Klar, es ist halt, auch das trägt ja am Ende zum generellen Auftreten und Erfolg der Franchise bei.
Und ist das schon so professionalisiert auch, dass ihr in den Spielerverträgen bestimmte Anwesenheiten für irgendwelche Sponsoren-Themen habt? Also ganz doof gesagt, ein Thomas Müller hat halt in seinem Vertrag stehen, du musst anwesend sein an 15, zur Verfügung stehen für 15 Drehtage für etliche Sponsoren des Vereins. Also da ist dann, Audi sagt, wir hätten gern Spots, Audi Bayern, und da hätten wir gern den Thomas Müller drin, dann muss der da antanzen.
Also so tief ins Detail geht's nicht. So weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber generell sind natürlich Punkte wie Sponsorentermine, Medienthemen, pralala, die sind natürlich vertraglich trotzdem geregelt. Das ist schon klar, dass die Spieler, das ist eben eigentlich ein Job. Ja, ob du jetzt deinen Vertrag bis zur letzten Seite durchgelesen hast, das ist ein anderes Thema. Aber das ist jetzt schon jetzt ein Job, ja. Sicherlich immer noch nicht für jeden Fulltime, aber das gehört dann schon dazu. Das ist, und ich meine, wir reden ja von am Ende über 60 Spielern. Also da wird jetzt nicht auf jeden Zusatzarbeit von 10 Stunden die Woche zukommen, sondern ab und zu wird mal was sein. Und natürlich gibt es den einen oder anderen Spieler, bei dem es ab und zu mehr ist, weil du natürlich schon auch guckst, dass du gewisse Faces of the Franchise einfach hast.
Das ist völlig klar. Im Zweifelsfall kriegen diese ein, zwei Spieler, die auf die mehr Aufwand auch zukommt, ja auch ein, zwei Euro mehr.
Im Zweifelsfall schon.
Das ist so, aber das ist ja dann auch, ist auch fair.
Das ist so, jetzt reden wir schon wieder über 40 Minuten. Wir wollten noch über einen Draftkurs reden. Hast du noch Zeit oder
willst du ins Bett? Ich muss tatsächlich gleich ins Bett. Aber wir können noch einen kurzen Abstecher. 5 Minuten zum Draft. Du bist viel tiefer drin im College-Sport noch als ich. Weiß gar nicht, wie viel Zeit du aktuell noch hast, College zu verfolgen.
Viel zu wenig. Ja, jetzt ist auch so, ich meine, jetzt ist ja gerade die Zeit, die letzten Pro-Days, und irgendwie kann ich eigentlich mit so Pro-Days auch nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen, weil eigentlich sehen alle viel zu gut mittlerweile auch bei Pro-Days. Das ist halt dieser einstudierte Scheiß. Jeder kennt sich genau, deine Mitspieler, die Coaches wissen genau, wie sie dich gut aussehen lassen können. Also da gibt es ja selten noch Ausrutscher, wo du sagst, das war jetzt mal gar nichts. Das kommt man dann durchaus noch ein bisschen interessant.
Ja, wobei ja auch auf die Combine dann speziell hintrainiert wird. Dann Leute, die teilnehmen, die trainieren dann 3 Wochen nur Weitsprung aus dem Stand. Also es ist ja auch quatschig, alles ein bisschen.
Meine neue Lieblingsübung übrigens bei der Combine war ja der härteste Wurf. Ich dachte, ich bin auf dem Jahrmarkt. Was ist das denn für eine Scheiße?
Ich finde es natürlich auch geil, aber ja, ist ja aber auch völliger Quatsch. Also härtester Wurf ist so ein bisschen wie, also wozu muss ein Kicker Bank drücken jetzt auch noch? Also, ist ja, naja. Aber was mir nur aufgefallen ist und was ich natürlich sehr lustig fand, war, als J.J. McCarthy bei seinem Pro Day quasi den gleichen Wurf gemacht hat, bei dem alle ausgerastet sind, bei Zach Wilson. Und dann auch schon die ganzen Meme-Seiten natürlich, das ist genau der Spielzug, genau der Wurf, der die Jets-Franchise damals
einmal mehr ruiniert. Ja, ich tue mich schwer, ne? Bei dem Thema Quarterbacks dieses Jahr tue ich mich schwer. Weil wir reden auf der einen Seite seit 2 Jahren von Jahrhunderttalenten, Caleb Williams und Drake May. Und auf der anderen Seite reden wir plötzlich davon, dass 4 Quarterbacks an 1, 2, 3, 4 gehen. Also das ist so ein bisschen, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass der Unterschied zwischen dem, was die Medien immer von sich geben oder sehen wollen, und dem, was was Scouts und Teams machen, extrem ist. Also war es auch wieder in der Free Agency zu sehen. Also was alle dachten, was ein Justin Fields kriegt und was er am Ende wirklich bekommen hat, waren ja Welten. Und ich habe auch das Gefühl, wir hatten ja vor ein paar Jahren den Draft, wo alle dachten, da kommt so Kenny Pickett und dann kommt auch noch der in der ersten Runde und der am Ende war es gerade mal der Kenny. Und wenn man mal realistisch ist, war das auch ein brutaler Reach. Deswegen da tue ich mir mittlerweile schwer und ich habe auch das Gefühl, NFL-Teams sind, ja, du willst immer, Quarterback ist natürlich die gehypteste Position, die wichtigste Position und du willst nicht das Team sein, was den Next Big Thing verpasst. Das schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Aber sie sind auch mittlerweile wahnsinnig schnell dabei, haben wir ja diese Offseason gesehen, die Reißleine zu ziehen. Das wäre vor 5, 6 Jahren, also ich sag mal, Josh Rosen war so der erste Fall, wo man dachte, oh krass, wie schnell. Aber jetzt hast du diesem Jahr, du hast Kenny Pickett, du hast Justin Fields, du hast Mac Jones, alle, er ist vor kurzem gedraftet und jetzt eigentlich schon wieder durch. Der Drops ist fast schon gelutscht. Das hättest du vor 10 Jahren hätte es noch gar nicht gegeben. Da hätten die weiter 4, 5 Jahre versucht, das muss funktionieren. Und wenn wir jedes Jahr den Offensive Coordinator tauschen, das ist ein bisschen anders. Und bei diesen Quarterbacks, ich habe meinen Favoriten sowieso, du wahrscheinlich auch. Also ich vermute, dein Lieblingsquarterback ist Jaden Daniels. Ich kenne dich ja, Remo. Du bist ja der Freund der ganz mobilen Jungs.
Hey. Ja, geht. Ist mir tatsächlich ein Ticken einfach zu sehr Athlet. Also ich weiß, zu wenig Quarterback. Wobei auch die Würfe, aber er ist jetzt auch nicht der Größte, nicht der Stabilste. Da hätte ich so ein bisschen Sorge noch.
Das ist bei mir auch sehr problematisch. Ich finde, dass Jaden sich wahnsinnig entwickelt hat dieses Jahr als Passer. Aber ich hätte in der NFL, mein Gott, das ist echt ein dürres Kerlchen, ne? Also, wenn du dir manchmal Lamar anguckst, denkst du schon, okay, der ist echt schon schlank. Aber Jaden Daniels ist die Hälfte davon gefühlt. Ja. Also, da hätte ich auch so ein bisschen Angst, ob das dieser Spielstil langfristig in der NFL Erfolg hat, muss man ehrlich sagen. Bei Caleb Williams ich tue mich echt schwer. Also das Talent ist absolut, brauchen wir nicht drüber reden, wahnsinnig talentiert. Aber es gibt halt immer so ein paar Punkte. Das ist ja wie meine Abneigung gegen Ohio State Quarterbacks, wobei CJ Stroud jetzt eines Besseren belehrt. Es gibt dann doch mal einen, der es kann. Aber bei der USC ist es gleich. USC hat, wenn wir über die besten USC Quarterbacks in der NFL reden, dann reden wir über Carson Palmer. Und dann wird die Hälfte jetzt in der Runde sagen, oh, naja, ist ein solider Quarterback gewesen. Ja, aber die Matt Leinart
in der Welt war schon richtig gut
in seiner Hochphase. Er hatte seine guten Jahre, der war jetzt auch kein, das ist auch kein Hall of Famer.
Nein, aber dafür hat er auch zu viel Verletzungspech gehabt, muss man fairerweise auch sagen.
Wenn du dir die Matt Leinarts dieser Welt anguckst, die Mark Sanchez Butt Fumblers, also USC hat regelmäßig, weil USC halt auch so wahnsinnig Talent all over the board hat, sahen die Quarterbacks auch viel besser aus am College, als sie dann waren.
Aber Mark Sanchez, dem wird auch Unrecht getan, der war auch nicht so schlecht. Mit dem Butt Fumble, den hat man eine sehr schlechte Erinnerung.
Mark Sanchez war... Bei Caleb tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich halt schon sage, okay, die Defenses in der Pac-12 sind halt nicht die gleichen Defenses, die du in der Big Ten oder in der SEC hast. Top Receiver gehabt. Also der hatte schon sehr geile Würfe, aber auch sehr viele sehr einfache Würfe. Da tue ich mir ein bisschen schwer. Und ich weiß nicht, ob das Charakter nicht hinhaut. Der Typ ist schon, der ist schon, ja, der haut schon gerne mal einen raus. Ne? Also er ist sehr selbstbewusst, nennen wir es mal so.
Aber, glaube ich, für die Position nicht unbedingt schlecht. Und was ich ganz merkwürdig finde, ist dieses komische Macho, es ist ja nicht mehr, ich weiß nicht, was für ein Thema das ist, wo sich dann drüber lustig gemacht wird. Wenn der Mann irgendwie sich die Fingernägel lackiert, soll er auch machen. Also das haben schon ganz, ja, in Pink ist doch wurscht. Machen in Pink. Also das haben ja schon ganz
andere gemacht. Ich auch Pink, also wirklich jetzt mal.
Ja, also.
Nein, das ist mir wurscht. Aber ich bin mir halt, du kommst jemand, der so schon, also Swag ist schon untertrieben. Und der kommst du halt so eine Franchise wie die Bears. Ich bin gespannt, ob es diesmal funktioniert. Ich bin sehr gespannt, ob das diesmal gut geht. Also sie haben sich tatsächlich relativ gut vorbereitet auf die Situation, zumindest für ein Jahr lang jetzt mal.
Anders als bei anderen Quarterbacks, die sie vorher gedraftet hatten, sehr früh. Ja,
definitiv. Ja, und JJ ist für mich, also JJ, mit JJ tue ich mich irre schwer. Ja, ich habe ja hier auch bei mir, ist gerade nicht da, mein Junior, 17, er ist auch ein riesen College-Football-Fan und oh mein Gott, der hasst JJ McCarthy. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, aber ich tue mich bei ihm auch echt schwer, ne? Weil ich finde halt, jemand, der ja, der kann jeden Wurf, aber warum sehe ich das immer nicht? Warum sehe ich das zweimal pro Spiel? Warum? Klar, es ist sehr run-oriented offense, aber für mich war das einfach viel zu sporadisch alles. Ich tue mich mit JJ echt schwer zu glauben, dass das wirklich dauerhaft in der NFL, dass der funktioniert. Und dann plötzlich an 4 oder 5 oder 6, also wir können davon ausgehen, dass er in den Top 10 geht, weil allein Minnesota hat sich jetzt schon bestens positioniert.
Glaubst du wirklich?
Ich glaube schon, die Vikings, ich meine ganz ehrlich, wenn die Vikings jetzt da stehen, wo sie stehen und 2 First-Round-Picks haben, dann musst du ja reagieren, weil du musst ja, oder du musst in der Lage sein zu reagieren, sagen wir es mal so.
Genau. Aber reagiert jemand für McCarthy?
Ja, aber für wen willst du sonst gehen? Wenn du den 4. nur kriegst.
Genau, wenn du, dann würde ich sagen, dann nicht. Also,
dann nicht. Ja, also aber ich glaube schon, dass die Vikings sich genau deswegen da positioniert haben. Ja, weil sie, glaube ich, schon ganz klar auf Quarterback gehen. Das ist für mich sehr, sehr offensichtlich. Und dann hast du da noch die Broncos, vielleicht die Raiders, so Teams, die willst du schon überspringen können. Und das kannst du jetzt mit dem Material, was du hast. Ja, deswegen, Remo, dir fällt was aus dem Ohr. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass das du als Packers-Fan kann ich damit sehr gut leben, wenn JJ in Minnesota landet. Und dann hinten raus, ich glaube, also ich wäre schockiert, wenn wir 5 Quarterbacks in der ersten Runde sehen, aber das kann sich überraschen. Wenn wirklich 4 in den Top 4, Top 5 weggehen, ist natürlich alles möglich.
Du wärst überrascht, 4, also ich bin ein bisschen Panics.
Na, hör auf.
Doch.
Aber mal auf, ey. Nee, also ich finde, Bo Nix hat dann doch leider bei der Combine, sag ich jetzt mal, seine Kritiker bestätigt. Deswegen glaube ich, wird sein Stock eher in die zweite Runde rutschen. Und bei Panics habe ich einfach.
Oh, der wirft.
Ja, vielleicht bin ich auch zu negativ. Kann ja sein.
Der wirft einen geilen Ball.
Der wirft einen geilen Ball. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn ich, ja, derjenige wäre, der das entscheiden müsste und sehe halt jemanden, der schon 2 Kreuzbandrisse hinter sich hat, 2-mal die Schulter am Arsch hat, dann ist das für mich schon eine Red Flag, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, dass er gegen Michigan ein ganz schlechtes Spiel gespielt hat. Da waren die Würfe vogelwild hin und her. Michigan hat ihn gut unter Druck setzen können, ohne jetzt groß zu blitzen. Gegen den Blitz war er tatsächlich echt, echt stark. Also ich, und der ist für mich, das Lustige ist ja, vor 20 Jahren wäre Michael Penix wahrscheinlich der mobilste Quarterback der NFL gewesen. Und heutzutage ist er das Äquivalent eines Dan Marino, Tom Brady. Ja, also, und das ist, ich weiß nicht, ob da Teams immer noch so scharf drauf sind, auf so einen, keinen klassischen Pocket-Passer, aber er ist schon sehr weit weg von dem, was normalerweise mittlerweile Standard ist. Ja. Deswegen, also ich bin nicht so ein großer Penix-Fan. Für mich ist der ein solider Second-Round-Pick. Ich würde den nicht in der ersten nehmen. Und dann kommt lange nix. Dann wollen sie alles Spencer Rattler sehen, aber den brauche ich nicht. Das ist auch einer, der wahnsinnig Talent hat. Also der hat wirklich wahnsinnig gute Fähigkeiten, aber am Ende habe ich das Gefühl, zu dem Moment vor 3 Jahren, wo die Leute meinten, next big thing, bis zu heute, ist die Entwicklung einfach nicht konstant genug. Alle 5 Spiele mal ein geiles Spiel und dann wieder voll daneben. Das 4., 5. Runde.
Das ist halt nicht besser geworden.
Sicherlich South Carolina jetzt auch nicht im Vergleich zu Oklahoma das Talentlevel sicherlich niedriger um ihn rum, keine Frage, aber für mich war es einfach nicht, na, da waren, wie gesagt, alle 5 Spiele mal abgeliefert und dazwischen war es mir einfach graue Maus. Mit roten Haaren.
Es wird auf jeden Fall spannend. Ich finde auch, also Wide Receiver wird auch spannend, glaube ich.
Wie alle Jahre fette Talente am Start. Mittlerweile
3 Leute, die Top 10 gehen könnten.
Ja. ist schon ziemlich krass. Defense kommt wahrscheinlich vielleicht dann Nummer 8, der erste Defender, keine Ahnung, das ist auch echt spät.
Gab's auch lange nicht, ja.
Nee, gab's lange nicht. Was glaubst du mal an deine Niners?
Ich weiß nicht, so tief in der ersten Runde. Also, sie müssen ja raustraden, O-Line. Ich glaube, es wird O-Line. Was soll es werden? Sie brauchen O-Line. O-Line oder tatsächlich die Line nochmal. Also, wird die Line. Kann mir nichts anderes vorstellen, ehrlicherweise, bei John Lynch.
Ja, muss auch nicht sexy sein. Muss ja funktionieren.
Nö, überhaupt nicht. Wäre sehr happy. Also, O-Line, D-Line wäre schon okay. Cornerback wäre auch nicht verkehrt, aber ich glaube nicht, dass sie den in der ersten nehmen.
Ich bin ja schon mal froh, dass niemand bei den Packers dieses Jahr ein Wide Receiver wird.
Wir haben sie ja letzten Jahr tatsächlich ganz gut getroffen.
Ja, ich glaube, die Packers kann mir auch Tackle sehr, sehr gut vorstellen, Offensive Line. Das wäre für mich so die erste Geschichte. Ansonsten, ja, natürlich könnte es wieder Deal sein, aber schon wieder nicht. Ein Cornerback könnte in der Position auch noch durchaus ein Thema sein. Mal gucken. Aber kein sexy Pick in dem Sinne.
Jordan Love, ey, dass wirklich Jordan Love jetzt noch so eine Saison gespielt hat. Weiß noch, was für ein Thema auch du hattest bei dem Community Draft mit Jordan Love und so. Ja, ja.
Ja, ich war da auch damals nicht überzeugt von ihm, keine Frage, weil das, was man gesehen hatte, war noch nicht so dolle. Dennoch war ich schon überzeugt davon, dass er aus Gründen da gelandet ist. Also LaFleur wusste schon ganz genau, was er mit dem in seinem System basteln kann, aber so eine Saison ist, also das hat dann doch keine Arbeit.
Nee, stimmt schon. Aber diesen einen Quarterback-Win, den ich mal hatte zum Draft, den muss ich jetzt noch auskosten, solange es geht.
Ey Leute, übrigens, apropos Draft, ja, wir brauchen noch mal ein bisschen, könnt mal Stunk machen bei der Footballerei. Da steht mal in den Sternen, ob es eine Live-Drafterei gibt. Dann müsst ihr natürlich mal auf die Barrikaden gehen, ja, bis das Ganze stattfindet. Es wäre zu schade, wenn es nicht so wäre. Weil,
Vors Footballereibüro mit ja, Schildern.
Geht mit Schildern, Fackeln einfach hin. Ja. Ja, wenn ihr wollt, können wir euch auch Kutsches Privatadresse schenken.
Wenn er nicht mal zu Hause ist. Ja. Dann ja. Bringt ihm Köpi und eine Packung Kippen mit und dann.
Und Blumen.
Lässt sich drüber reden.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben doch wieder eine Stunde geflogen hier, siehst du? Hättest du nicht gedacht vorher. Naja.
Nee.
So, dann können wir jetzt mal zum Sturzflug ansetzen hier. Weil es heißt ja Flugstunde, wir müssen ja unter der Stunde bleiben. Jetzt sind wir hier bei 58 noch was. Also schnell anschneiden, Tische hoch, Köpfe runter, einziehen und dann.
Fast vorbeigeflogen am Josef Strauß Flughafen. Ja, dann müssen wir jetzt
noch mehr an und dann runter. Kippen wir uns noch ein Bier rein.
So machen wir es. Es war schön wieder.
Ja, es war mir ein inneres Halleluja. Auch dieses Mal. Und dann hören wir uns einfach demnächst wieder.
Jawohl.
Ja.
Machen wir so. Bis dann.
Ja, auch da draußen. Ciao, ciao.
Ciao.